Ich war vor einigen Wochen auf der Suche nach einem Thema für unseren Familiengottesdienst im Februar. Und dabei hatte ich das Kindergottesdienstheft Kleine Leute, großer Gott in der Hand. In diesem Heft gibt es neben ganz vielen Vorschlägen, ganz konkreten Themenvorschlägen, auch immer wieder Artikel, die über den Kindergottesdienst hinausgehen. Und beim Durchblättern bin ich dann auf einen Artikel oder vielmehr eine Überschrift gestoßen, bei der ich sofort wusste, darüber möchte ich an Karfreitag predigen. Die Theologin Miriam Seeger hat den Artikel verfasst und überschrieben mit den Worten »Von einem Garten zum anderen«. Von einem Garten zum anderen. Doch um welche Gärten könnte es da gehen? Und was sollen diese Gärten mit Karfreitag zu tun haben? Lasst uns das gemeinsam in den nächsten Minuten herausfinden. Um den ersten Garten zu erkunden, führt uns unsere Reise ganz an den Anfang der Bibel. Da wird uns davon erzählt, dass Gott als Schöpfer von Himmel und Erde gerne Lebensräume erschafft. So finden Sterne und Pflanzen, Fische und Landtiere alle ihren Platz. Und auch für den Menschen wird ein spezieller Raum geschaffen. Und dieser heißt nun auf den ersten Seiten der Bibel Garten Eden. Und so lesen wir in 1. Mose 2, Vers 15. Gott, der Herr, nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er sollte ihn bearbeiten und bewahren. Dieser Garten Eden ist nun aber nicht nur ein Lebensraum, sondern auch ein Beziehungsraum zwischen Gott und Mensch. So wird uns an einigen Stellen berichtet, wie Gott mit den Menschen gemeinsam durch diesen Garten geht und mit ihnen ins Gespräch kommt. Wir merken damit, in diesem Schutz- und Beziehungsraum war Begegnung mit Gott also auf eine ganz besondere Weise möglich. Aber auch wenn dort Begegnung mit Gott ganz nah möglich waren, war auch dort schon klar, Gott bleibt Gott und damit Schöpfer. Und der Mensch bleibt Mensch und damit Geschöpf. Gott stellte daher die Regel auf, dass die Menschen sich an aller Vielfalt und Schönheit des Gartens erfreuen und bedienen dürfen, alles essen und probieren können, außer von einem Baum. In 1. Mose 2, Vers 16 heißt es daher, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen, von jedem Baum im Garten darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Plötzlich stehen die Menschen vor einer Reihe ganz elementarer Fragen. Wollen wir Gott vertrauen, dass er das Beste für uns im Sinn hat? Oder wäre es nicht viel besser, wenn wir das selbst entscheiden könnten? Wenn wir unser eigener Gott wären? Wer darf entscheiden? Und der Wunsch nach eigener Macht und auch das Misstrauen gegenüber Gott, dass er vielleicht doch nicht das Allerbeste für seine Geschöpfe im Sinn hat, das steigt mehr und wird mehr. Und das führt dann dazu, dass die Menschen tatsächlich vom Baum der Erkenntnis essen. Als Gott dann wenig später durch den Garten läuft, verstecken sich die Menschen unter anderem, weil sie sich für ihre neu erkannte Nacktheit schämen. Und damit ist sehr schnell klar, die Menschen haben Gottes Regel übertreten und haben doch vom verbotenen Baum gegessen. Es kommt zur Aussprache und auch zur Konsequenz. So ist gemeinsames Leben im Garten Eden nicht mehr möglich. Denn Gott bat ja darum, vertraut mir, dass ich für euch gute Entscheidungen treffe. Durch das Essen der Frucht hat der Mensch aber deutlich gemacht, ich und nur ich will entscheiden, was das Beste für mich ist. Ich brauche nur mich. Damit ist es zu einem elementaren Bruch in der Beziehung und auch im Vertrauen zwischen Gott und Mensch gekommen. Und so mussten die Menschen den Garten Eden verlassen und damit auch diesen sehr direkten und nahen Beziehungsraum mit Gott. Jetzt könnte man natürlich sagen, also was haben sich diese Menschen damals nur gedacht? Wie konnten sie ein so schönes und so nahes Umfeld mit Gott verlassen, beziehungsweise Gott nicht richtig vertrauen? Es wäre doch so viel besser gewesen, sich voll und ganz auf Gott zu verlassen. Ja, das wär's. Aber ich glaube, wenn man ganz ehrlich in sein Leben schaut, dann findet vermutlich auch jeder und jede von uns bewusste oder auch unterbewusste Entscheidungen, wo man feststellen kann, auch da habe ich eigene Macht und meinen größtmöglichen Vorteil an erste Stelle gestellt. Auch da habe ich mich mal gegen Gott entschieden und damit vielleicht auch anderen oder mir selbst Schaden zugefügt. Und genau diese Ablehnung von Gott und seiner Liebe, das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Und diese Sünde, das ist nun etwas, das uns als ganze Menschen umfasst und von dem wir uns auch selbst nicht loslösen können. Paulus beschreibt das mal so im 7. Kapitel des Römerbriefs: Obwohl es mir nicht am richtigen Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Die Bibel geht daher immer wieder der Frage nach, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, aus dieser Verstrickung herauszukommen? Kann es nicht irgendeinen Retter geben, der unter anderem zurück in diesen Gartenzustand, in diese Nähe Gottes zurückbringt? Und im Verlauf der Bibel blitzt immer wieder die Hoffnung auf. Vielleicht ist es jetzt soweit. Vielleicht ja mit Mose oder mit König David oder mit König Salomo. Doch immer wieder stellte man fest, nein, das ist es noch nicht. Das war noch nicht der eine Retter. Man wartete Jahrzehnte über Jahrzehnte, ja sogar über Jahrhunderte. Vielleicht hatten einige die Hoffnung schon vollständig aufgegeben. Doch dann wendete sich das Blatt noch einmal. In einem kleinen Ort namens Bethlehem wurde er geboren, Jesus. Die ersten 30 Jahre ziemlich unauffällig. Doch dann begann eine spannende Zeit. Als er getauft wurde, so erzählte man sich, öffnete sich der Himmel und eine Stimme sprach herab: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Ab dann begann Jesus immer mehr herumzureisen, zu predigen und Wunder zu tun. Menschenmassen waren von ihm begeistert. Es gab für ihn kaum eine ruhige Minute. Andere, besonders aus den Reihen der religiösen Leiter, verachteten ihn aber auch zutiefst. Sie fürchteten sich, was wird dieser Wanderprediger noch alles bewegen können? Und so wird der Entschluss immer fester. Dieser Jesus, der muss weg. Und zwar so, dass diese begeisterten Menschenmassen auch glauben, dass sie ihn loswerden wollen. Und so werden Intrigen über Intrigen gesponnen. Währenddessen spitzt sich auch in den Evangelien und den Berichten über Jesus immer mehr zu, Jesu Tod, der scheint tatsächlich auch dran und wichtig zu sein. Denn der scheint etwas Entscheidendes mit dieser Wiederherstellung der ganz besonderen Nähe zu Gott zu tun zu haben. Und so entscheidet sich Jesus, diesen Weg weiterzugehen. Dass das nicht heißt, dass Jesus gerne sterben möchte, das erfahren wir, als sich Jesus in einem weiteren Garten befindet, dem Garten Gethsemane. Wir lesen in Matthäus 26, da kam Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der Gethsemane hieß. Plötzlich wurde Jesus sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, den Becher auszutrinken. Aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Und dieses Gebet wiederholt Jesus im Garten Gethsemane noch zweimal. Wir können also festhalten, Jesus will nicht sterben. Er sucht nicht den Tod, sondern das Leben. Er war eben auch wie wir ganz Mensch, mit allen Gefühlen und Ängsten, die dazugehören. Und außerdem merken wir auch, Jesus steht wie die ersten Menschen im ersten Buch Mose wieder vor der Entscheidung. Wer darf entscheiden? Miriam Seeger, die den am Anfang beschriebenen Artikel aus Kleine Leute, großer Gott geschrieben hat, schreibt dazu Folgendes. Jesus entscheidet, dass nicht er entscheidet. Er vertraut darauf, dass Gott weiß, was gut ist. Jesus geht nicht nur in den Garten Gethsemane. Er geht auch symbolisch zurück in den Garten Eden, in den Raum, wo er Gott die Entscheidungen treffen lässt. Und diese Entscheidungen hat für Jesus nun sehr starke Konsequenzen. Kurz nach seinem Gebet in Gethsemane wird er festgenommen und noch in der Nacht vor den jüdischen Rat gebracht. Als er sich dort als Sohn Gottes bekennt, wird er der Gotteslästerung angeklagt und verurteilt. Er kommt wenige Stunden später zum römischen Statthalter Pilatus, der es dem Volk überlässt, ob Jesus verurteilt oder doch begnadigt werden soll. Durch Zurufe aus der Menge schaffen es die religiösen Leiter dann tatsächlich, dass schon bald die ganze Volksmenge schreit, kreuzigt ihn. Und so geschieht es dann auch. Nachdem Jesus angespuckt, geschlagen und ausgepeitscht wurde, wird er auf Golgatha ans Kreuz genagelt. Und auf einmal sind wir von einem Garten zum anderen mitten an Karfreitag gelandet. Aber was haben diese Gärten jetzt mit Karfreitag zu tun? Und warum musste Jesus sterben? Heißt das etwa, dass Gott so wütend und gekränkt war, dass er ein Menschenopfer brauchte, um sich wieder zu beruhigen? An dieser Stelle wird jetzt relevant, dass Jesus Christus nicht nur ganz Mensch ist, sondern dass wir es in ihm auch mit dem wahren Gott zu tun bekommen. Mit diesem Brief, mit diesem Gott, von dem wir im ersten Johannesbrief hören, dass sein Wesen Liebe ist. Das heißt, das, was ihn zutiefst ausmacht, ist durch und durch Liebe. Und genau deshalb entscheidet er sich, diesen Riss, den die Sünde zwischen die Beziehung von Gott und Mensch gerissen hat, durch seine Liebe selbst aus dem Weg zu räumen. Und selbst aus dem Weg zu räumen, das heißt nicht einfach nur drüber wischen oder so tun, als ob das nie passiert wäre. Oder eine andere Möglichkeit wäre ja auch, den Menschen für immer diesen Riss nachzutragen. Immer wieder mit kleinen Bestrafungen und Ärgereien zeigen, dass Gott immer noch wütend auf uns ist und uns das auch nicht vergessen lässt, es sei denn, wir besänftigen ihn stetig, so nach dem Motto, pass auf, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Aber nein, für keinen dieser Wege entscheidet Gott sich. Er entscheidet sich für Vergebung und grundlegende Veränderung der Verhältnisse. Und diesen Weg, den schlägt er ein durch das Senden, das Leben und Wirken von Jesus Christus, seinem Sohn. So formuliert beispielsweise der Kabarettist und Gemeindepädagoge Jakob Friedrichs: Jesu Geburt drückt aus, dass Gott die Welt betritt, um die Verhältnisse gerade zu rücken. Aber dieses gerade Rücken, das verwirrt die Menschen einfach. Das haben wir eben auch schon ein bisschen gehört. Denn müsste ein Sohn Gottes nicht mit Glanz und Gloria vom Himmel kommen, damit sofort klar ist, dass er es auch wirklich ist? Müsste er nicht sofort Befreiung für die Gottgläubigen bewirken? Oder müsste er sich nicht mal wenigstens an alle religiösen und sozialen Regeln halten, wie auch die anderen religiösen Leiter? Aber Jesus wählt eben den Weg der Verhältnisveränderungen. Statt Königshäusern wählt er Diener sein. Statt Leitern, hohen Leitern, wählt er Tischgemeinschaft mit Ausgestoßenen. Statt beiseite schieben wählt er Zuspruch von Vergebung und Heilung. Statt ausweichen wählt er, was du willst, Vater, soll geschehen. Und weil er damit den Weg zum Kreuz antritt, wird genau dadurch dann auch Vergebung nicht nur für Einzelne, sondern für alle möglich. Denn im Kreuzestod tritt Gott in Jesus Christus der Sünde und damit der Ablehnung gegen sich gegenüber. Denn im Kreuzestod tritt Gott in Jesus Christus der Sünde und damit der Ablehnung gegen sich selbst gegenüber. Und daher steigt Jesus auch nicht vorzeitig vom Kreuz runter, sondern bleibt dort hängen bis zum letzten Atemzug und noch weit darüber hinaus. Und damit wird diese Sünde mit in den Tod genommen und dort von Gott in Jesus getragen, erlitten und vergeben. Die Sünde wird mit in den Tod genommen und dort von Gott in Jesus getragen, erlitten und vergeben. Nachdem die Menschen sich im Garten Eden gegen Gott entschieden haben, entscheidet er sich am Kreuz für sie, für uns. Gott stellt die Sünder also nicht zurück, er überdeckt oder übergeht sie, damit er sie später noch nachtragen kann, sondern er überwindet sie endgültig, sodass sie sich nicht mehr zwischen Gott und Mensch stellen kann. Paulus formuliert das im 2. Korintherbrief so: Gott war in der Person von Christus, als er die Menschen mit sich versöhnte und darauf verzichtete, ihnen ihre Verfehlungen anzurechnen. Gott brauchte also kein Menschenopfer, um sich zu beruhigen. Vielmehr gab er selbst in radikaler Liebe alles, um einen wirklichen Neuanfang zu ermöglichen. Es ist vollbracht, ruft Jesus am Kreuz in seinen letzten Atemzügen. Gott ist also selbst mitten in den Riss zwischen Gott und Mensch hineingetreten, damit dieser seine Macht und Trennungskraft verliert. Und das wird für mich in einer Beschreibung im Matthäus-Evangelium auch nochmal richtig schön zum Ausdruck gebracht. Da lesen wir in Matthäus 27, Vers 51, kurz nachdem Jesus gestorben ist: In diesem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Also das, was Gott und Mensch im Tempel sowohl symbolisch als auch optisch nochmal richtig stark getrennt hat, wird ohne menschliches Einwirken in der Mitte zerrissen. Man könnte also vielleicht etwas paradox formulieren: Gott hat den Riss zerrissen. Liebe Gemeinde, Karfreitag, das ist der Tag, an dem wir uns daran erinnern, dass Gott aus dem Nein der Sünde ein Ja zum Menschen macht. Davon ist die Sünde noch nicht vollkommen aus unserer Welt und auch nicht aus unserem Leben verschwunden. Aber sie hat die Macht verloren, uns von Gott zu trennen. Und ich wünsche mir wirklich total, dass auch wenn wir das vielleicht schon unzählige Male gehört haben, sich das nochmal so richtig tief in unsere Herzen einnistet. Dass wir dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, so viel wert sind, dass er nichts, aber auch gar nichts für uns zurückgehalten hat. Und dass wir, egal was passiert, immer wieder zurück in seinen Garten und seine Nähe kommen dürfen, weil er den Weg dahin selbst freigeräumt hat. Amen.